dieser ja wirklich dann fatale Eindruck, dass Virologen Deutschland
Dass
regieren.
Wissenschaft berät, aber nicht entscheidet, dass Politik Beratung braucht für gute
Wir
Entscheidungen.
umarmen die Unsicherheit. Damit haben wir umgehen
Ja,
gelernt.
aber Wissenschaft braucht auch einen geschützten Raum
Es ist
mal.
halt so eine Art Popkult. Irgendwie gibt es mehr Wissen, aber es hat auch irgendwie was mit Unterhaltung zu tun.
Dass man zum Teil mit unvollständigen Informationen Entscheidungen treffen muss.
Tonspur Wissen. Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Die Corona-Pandemie wirft viele neue Fragen in allen Lebensbereichen auf. Hier im Podcast geben Wissenschaftler Antworten und Einschätzungen dazu. Jeden Tag ein anderer Wissenschaftler aus einem anderen Fachbereich zu einem anderen Thema. Heute geht es um die Frage, wie Wissenschaftler ihre neue Rolle in der Politikberatung und in der Öffentlichkeit erleben. Darüber rede ich mit Cornelia Beetsch von der Universität Erfurt, die wöchentliche Meinungsumfragen für das Robert-Koch-Institut und für viele andere wissenschaftlichen Einrichtungen zum Wissen und zur Akzeptanz der Corona-Politik macht und daraus auch Empfehlungen für die Politik ableitet. Außerdem ist Jonas Schmidt-Schanasit da, der als Virologe vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin, einem Leibniz-Institut, im Augenblick ein gefragter Gesprächsgast auf allen Kanälen ist. Und Matthias Kleiner ist da, er ist Präsident der Leibniz-Gemeinschaft und kann beurteilen, was sich in den vergangenen Wochen zwischen Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit verschoben hat. In der Corona-Pandemie sind Wissenschaftler als Berater in der Politik gefragt wie nie zuvor. Tut Ihnen das eigentlich gut? Herr Kleiner, vielleicht schätzen Sie das ein.
Ich glaube schon, dass Ihnen das gut tut, dass diese Rolle, die Sie ja schon seit langer Zeit haben, dass die noch mal etwas sichtbarer wird. Und ich glaube, das tut auch uns allen gut, dass dabei die Rollenverteilung zwischen Öffentlichkeit, Wissenschaft, Verwaltung und am Ende Politik noch klarer wird. Dass Wissenschaft berät, aber nicht entscheidet, dass Politik Beratung braucht für gute Entscheidungen. Und wir erleben aus meiner Sicht im Moment eine Situation, wo gute Politik, gute Verwaltung und gute Wissenschaft zusammenarbeiten. Ich finde das wunderbar.
Herr Schmidt-Schanasit, erleben Sie das auch so? Sie sind ja sozusagen im Auge des Sturms als Virologe, der eben ständig gefragt worden ist in den letzten Tagen und Wochen nach neuen Medikamenten, nach dem Virus, nach der Frage, wie geht es weiter?
Also ich möchte das, was Herr Kleiner gesagt hat, natürlich auf jeden Fall unterstützen, dass das prinzipiell gut ist. Dennoch ist das ein zweischneidiges Schwert. Und man muss da auch nochmal unterscheiden, ob sozusagen der Wissenschaftler an sich sozusagen der Berater ist oder ob es das Institutionen oder wissenschaftliche Expertengremien sind. Das ist nochmal, glaube ich, auch für die Beurteilung ein ganz wichtiger Unterschied. Und wir haben jetzt gerade eben in dieser Pandemie gesehen, dass das zu schwierigen Situationen führen kann, zu Missverständnissen, gerade denn eben auch in dieser Zusammenarbeit Wissenschaftler, Politik und Medien, die das Ganze denn abbilden. Insofern wäre das, was Herr Kleiner skizziert hat, natürlich das Idealbild. Also darauf sollten natürlich die politischen Entscheidungen fußen. Nur in der Realität gibt es da, glaube ich, auch durchaus Abweichungen, die zu Problemen führen können. Darüber muss man sich im Klaren sein, gerade eben als Wissenschaftler, der dann in diesen Bereich geht, welche Probleme dort auftreten können und dass man eben bestimmte Entwicklungen dann auch gar nicht mehr in den eigenen Händen hat. Und das kann sehr, sehr schnell gehen. Insofern glaube ich, alle, die in diesen Bereich gehen, beraten, entweder in Gremien oder eben sogar als Personen, müssen sich darüber ganz im Klaren sein, was passieren kann. Dann denke ich, ist das auch vertretbar. Ansonsten bin ich sehr dafür, wenn sozusagen die Möglichkeit besteht, sich dem auch zu entziehen. Also meines Erachtens kann man auch eben, gerade wenn es eben wenige Experten sind, nicht verlangen, dass unbedingt eine Beratung zu erfolgen hat oder eine Äußerung, jetzt gerade auch in den Medien. Ich denke, das ist auch nochmal ganz wichtig zu betonen.
Warum sagen Sie, dass man ein Recht hat, in einer solchen ja doch katastrophalen Situation sich zu entziehen? Da würde man doch immer zurückfragen, haben Wissenschaftler nicht auch einen öffentlichen Auftrag?
Ja, aber es ist nun mal so, dass Wissenschaft sozusagen, so wie sie denn auch in den Medien abgebildet wird, eben nicht so ist, wie sie sozusagen letztendlich auch erfolgt, so wie wir sie kennen. Sicherlich kann man sagen, ja, man kann ja bestimmte Sachen trainieren oder sich darauf vorbereiten, aber ich denke, hier muss man sich auch schützend vor bestimmte Kollegen stellen. Es kann da wirklich eben zu Problemen kommen. Wir haben das in der Vergangenheit gesehen, wo dann eben einzelne Wissenschaftler, die ihr Projekt eben durchgeführt haben in bestimmten Regionen und wo dieses Projekt dann eben aber politisch sehr stark beeinflusst und verwendet wird. Das sind eben problematische Situationen und die sollte man eben glaube ich, vermeiden. Natürlich auch zu einem Schaden für die Wissenschaft führt. Das ist ja letztendlich das große Risiko. Natürlich ein Schaden für die einzelne Person, wenn sie im Mittelpunkt steht, aber auch für die Institution und die Glaubwürdigkeit. Und das ist nun das höchste Gut, was wir auf keinen Fall aufs Spiel setzen sollten. Auch eben nicht in einer erzwungenen Zusammenarbeit, die ich mir jetzt so auch gar nicht vorstellen kann. Das ist ja jetzt rein theoretisch. Also natürlich muss das von beiden Seiten kommen. Wir als Wissenschaftler müssen entscheiden können, ob wir jetzt aktiv eine Beratung durchführen. Ich meine, auf der anderen Seite werden ja Ergebnisse geliefert, die als Grundlage dienen können. Aber das ist ja nochmal etwas anderes, als wenn ich sozusagen aktiv entweder als Einzelperson oder in einem Expertengremium jemanden berate.
Sie spielen gerade auf die Heinsberg-Studie an des Virologen Streeck, ja, der damit tatsächlich ziemlich unter die Räder gekommen ist, weil es auf der einen Seite Gegenwind aus der Wissenschaft gab und weil es eben auf der anderen Seite den Vorwurf gab, er habe sich da politisch instrumentalisieren lassen.
Das ist ein Beispiel, ja.
Wir haben an der Stelle auch gesehen, dass die Medien eine gewisse Entwicklung mitgemacht haben. Ich glaube, am Anfang der Corona-Krise war in den Medien ja doch sehr viel Gemeinsamkeit, gemeinsam diese Krise meistern, diese Attitüde und sehr viel Sachlichkeit zu spüren, wenig Konfrontatives, was wir ja gerade in den Wochen und Monaten vorher, Stichwort CDU-Führung, Stichwort Thüringen, vorher Stichwort SPD-Führung, gesehen haben. Und jetzt haben doch die Medien an einigen Stellen zurückgefunden in diesen Konfrontationsmodus und das vielleicht auch anlässlich einer ganz normalen, konstruktiv-kritischen Herangehensweise von Wissenschaft, wo man sozusagen eine wissenschaftliche Auseinandersetzung betont hat. Und die ist dann aufgegriffen worden. Und man hat ja fast den Eindruck gehabt, dass manche Talkshows ganz freudig wieder in diesen Konfrontationsmodus hineingegangen sind. Das ist jedenfalls eine gewisse Beobachtung, die ich mache, die sozusagen unserer Aufregungsrepublik Rechnung trägt.
Frau Beetsch, wie sehen Sie das? Sie gucken ja einmal in der Woche auf die Meinungsumfragen und sehen, wer sich in Deutschland für was interessiert, wer wem vertraut. Spiegeln das Ihre Ergebnisse auch? Dass die Menschen den Streit, den Herr Kleiner jetzt sagt, der ist irgendwie nicht mehr konstruktiv, da sind die Medien auch nicht konstruktiv, dass Menschen das auch so empfinden?
Wir sehen, dass das Vertrauen in die Medien, muss man ja immer irgendwie in Anführungszeichen sagen, das fragen wir auch allgemein ab, das ist auf so einem mittelmäßigen Niveau, wackelt auch immer mal so hin und her. Was wir sehen, ist, dass die öffentlich-rechtlichen Medien sehr hohes Vertrauen haben, auch sehr stark genutzt werden in diesem Kontext hier. Also ich glaube, man muss bei den Medien irgendwie sagen, man muss sie halt differenziert betrachten, ne? Weil wer die Medien beurteilt, wird meistens bald auch von den Medien kritisiert. Also es gibt sehr, sehr guten Wissenschaftsjournalismus und die haben wahnsinnig relevante, hilfreiche Informationen in das System gespeist. Und auch die sozialen Medien, denke ich, haben ihre Nische jetzt hier in der Krise gefunden. Anbieter wie Facebook, Twitter, WhatsApp sehen auch ihre Verantwortung bei der Teilung von Falschinformationen, die jetzt irgendwie eine Sperre einbauen, dass bestimmte Nachrichten, die öfter geteilt werden, nicht mehr weitergegeben werden können, um eben solche Weitergabe von Fake News zu vermeiden. Also ich glaube, da hat sich sehr, sehr viel getan. Und ich denke, dass solche Debatten, letztendlich suchen wir ja auch verschiedene Meinungen. Wir müssen uns Meinungen auch wieder bilden. Da wird sicherlich auch wieder mehr Stimmen geben, jetzt wo sich die Systeme, die Länder und alle Schulen und alles wieder hochfahren und langsam man einen Ausstieg sucht sozusagen, da wird man jetzt auch, glaube ich, von dieser parteipolitischen Einigkeit, die es bisher ja doch fast irgendwie gab, wieder wegkommen. Und da wird man noch beobachten müssen, was das tatsächlich mit den Menschen macht, ob das mehr Unsicherheit schafft oder ja, wir uns damit wieder wohler fühlen, dass wieder mehr Stimmen zu Gehör kommen.
Hat denn die wissenschaftliche Beratung von Politikern die Art und Weise verändert, wie Politik gemacht wird?
Also letztendlich können wir es noch nicht so genau sagen. Was ich sehr begrüße, ist im Moment, dass sich die Politik stärker um Wissenschaft kümmert, offensichtlich. Denn ich glaube, das ist eine ganz wichtige beratende Größe, auch jetzt, sage ich mal, Forschung, die mit Verhalten zu tun hat. Medizin ist vielleicht das eine oder Epidemiologie, aber dass jetzt eben auch Verhaltenswissenschaften oder Psychologie, Sozialwissenschaften stärker in den Fokus geraten, wo wir es ja auch mit einer Krise zu tun haben, die ausschließlich durch Verhaltensveränderungen zu beheben ist, finde ich auf jeden Fall schon mal begrüßenswert und hoffe auch, dass sich das weiterentwickelt. Wie letztendlich sich das in die Politik umsetzt, kann man ja im Einzelnen nicht so stark verfolgen, aber zumindest habe ich den Eindruck, dass auf die Wissenschaft hier stärker gehört wird Ich hoffe, dass das auch die Akzeptanz der Maßnahmen in dem Sinne, wie wir es bisher hatten, mit positiv beeinflusst hat. Und wir werden das natürlich weiter verfolgen, wie sich das weiterentwickelt.
Herr Kleiner, wie ist Ihre Erfahrung? Hat sich die Politik verändert? Und vor allem hält das auch, dass sich die Politik möglicherweise verändert hat?
Ich habe den Eindruck, dass Politik, wie soll ich das sagen, nachdenklicher geworden ist. Auch in der Beratung durch Wissenschaft stärker für sich erkennt, dass man zum Teil mit unvollständigen Informationen Entscheidungen treffen muss, dass diese Entscheidungen vorläufig sind und man gerade in einer solchen Krise auf Sicht fahren muss und auch bereit sein muss, einmal eingeschlagene Wege vielleicht zu verändern, Entscheidungen zu modifizieren, vielleicht auch das eine oder andere dann wieder rückgängig zu machen, einfach um auf einem schweren Kurs zu navigieren.
Passen denn diese Logiken von Politik und Wissenschaft zusammen? Sie haben das gerade gesagt, man ist eben im offenen Feld, man navigiert, man hat Erkenntnisse, die vielleicht dann am Ende doch nicht das halten, was sie versprechen. Man trifft Entscheidungen aufgrund dieser vorläufigen Erkenntnisse, die man hinterher wieder zurückholen muss. Das ist politisch ja fast Selbstmord, wenn man sowas als Programm beschreibt. Aber wissenschaftlich ist es die Art, wie sie arbeiten.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass Politik in dem Moment, wo sie eine solche Art und Weise transparent macht, wo sie auch darstellt, was sie überlegt, was sie treibt, wovon sie beraten ist, dass in dem Moment sie einen Vertrauenszugewinn hat. Das erleben wir doch sehr, dass die Akteure in Politik und Verwaltung einen großen Zuspruch erleben. Ich finde, das ist eine positive Entwicklung. Das bringt unsere Demokratie weiter.
Herr Schmidt-Steiner, vielleicht mögen Sie dazu auch nochmal aus Ihrer Perspektive eines dieser Experten sagen, die in den vergangenen Wochen ja sehr stark eben in der demokratischen Entscheidungsfindung präsent waren. Da wurde dann eben von der Herrschaft der Virologen geredet bei der Frage, wie muss Deutschland sich abschließen oder wie viele müssen zu Hause bleiben, wurde kritisiert, dass Virologen jetzt den demokratischen Institutionen vorschreiben, was zu tun ist. Sehen Sie das auch so ähnlich positiv wie Herr Kleiner?
Ja, das ist genau diese Problematik, die ich am Anfang beschrieben habe, dieses zweischneidige Schwert und eben dieser ja wirklich dann fatale Eindruck, dass natürlich Virologen Deutschland regieren. Also das gilt es ja auf jeden Fall sozusagen, diesen Eindruck so nicht entstehen zu lassen. Und das kann man eben nur, wenn man zum einen sozusagen von der einzelnen Person auf die Institution oder auf ein Expertengremium geht, was ja jetzt eben zum Beispiel mit der Leopoldina oder Stellungnahme Leibniz-Gemeinschaft auch geschehen ist. Und dann ist das weniger fokussiert und vor allen Dingen auch der Eindruck, der in der Öffentlichkeit entsteht, dass quasi zwei Menschen über so ein komplexes Thema entscheiden, obwohl das natürlich in der Realität anders ist, aber der Eindruck wurde so vermittelt, weil es eben natürlich aufgrund der Pressekonferenzen, die dann stattgefunden haben und eben der täglichen oder zweitäglichen Pressekonferenz auch des RKI mit Herrn Wieler doch schon eben sehr prominent auch in die Öffentlichkeit gebracht wurde. Interessenkonflikte sind bei uns allen vorhanden und genau das ist ja das Problematische und das wird dann nochmal problematischer, wenn wir aus unserer Wissenschaft herausgehen und natürlich Einfluss auf Politik oder zumindest auf die Entscheidung oder die Grundlage für Entscheidungen darstellen, dann wird das eminent und umso wichtiger, das offen zu kommunizieren, welche Probleme eben bestehen, welche Konflikte bestehen, die immer bestehen in der Wissenschaft. Zum einen natürlich die wirtschaftlichen, zum anderen eben aber auch die wissenschaftlichen. Und ich glaube, da schließe ich ja dann die Frage auch an, ob sozusagen diese ganzen Entscheidungen dann wiederum auch Einfluss auf die Forschung haben, weil da schließt sich der Kreis. Wenn ich eben bestimmte Themen in den Mittelpunkt rücke und sage, die sind wichtig, jene sind wichtig und das ist vernachlässigt worden oder dort müssen wir das und das noch machen, dann habe ich bei einem sehr überschaubaren Kreis von Menschen, die sich vielleicht mit dieser Problematik befassen, natürlich dann einen Interessenkonflikt. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das selbst auch im Blick hat, weil es eben oftmals dann doch auch übersehen wird und auch nicht eben so kommuniziert wird, wie es, wenn man in der Öffentlichkeit steht, sein muss. Das ist ganz, ganz wichtig, um eben auch die Glaubwürdigkeit in der Wissenschaft zu erhalten.
Aber ich meine, das Problem ist ja, erstens hat die Öffentlichkeit keine Fußnoten. Zweitens hat die Öffentlichkeit aber ja auch, und das ist vielleicht eine Frage für Sie, Frau Beetsch, Interesse nicht daran, von einer Institution zu hören, was man denkt, sondern gerade in Krisensituationen guckt man auf Personen. Welche Rolle spielen denn Personen? Und muss man das nicht eben auch zumindest ernst nehmen, wenn nicht hinnehmen?
Ja, also natürlich haben wir von jeher eine Präferenz für Geschichten. Ja. Geschichten werden am Lagerfeuer schon immer erzählt und es funktioniert auch heute noch super. Und die Geschichte funktioniert halt besser, wenn man sagt, der Herr Drosten, der trinkt auch gerne mal ein Bier und der mag kein Bier aus dem Glas in der Kneipe, sondern aus der Flasche, habe ich in irgendeinem Podcast gehört. Das sind so Geschichten, da wurde in einem Podcast über Podcast darüber philosophiert, dass es doch so toll ist, dass man jetzt auch mal sieht, die Wissenschaftler sind auch echte Menschen und man kann sich richtig da an die andocken. Und die Wissenschaft zum Anfassen ist halt konkreter und nicht so abstrakt, wenn man einzelne Personen hat, mit denen man sich auch, ja, die Kommunikationswissenschaftler sagen, mit dem man so eine parasoziale Beziehung aufbauen kann, ja, wie mit meinem Serienlieblingsheld. Viele Menschen führen eben jetzt mit Virologen eine solche Beziehung, was ja auch irgendwie vielleicht ein bisschen Sicherheit gibt. Also von daher, so funktionieren wir eben in unserer Wahrnehmung und wir können uns sowas besser merken, wenn es eben mit solchen Geschichten auch verbunden ist. Von daher sind das ganz normale Prozesse, die dann leider auch unsere Kollegen dann auch mit ausbaden müssen.
Ja, Herr Schmidt-Schander sieht, Sie haben keine Wahl.
Ja, das stimmt schon so.
Wie trinken Sie Ihr Bier?
Mit dem Ausbaden, das ist genau der Punkt. Also es ging hier ja um den Schutz der Kollegen und dieser unheimliche Druck, der dann auf vier Schultern hier liegt. Man kann natürlich einen Sprecher benennen, das gibt es ja meist in diesem Gremium, der dann die Entscheidung oder die Vorschläge nach außen kommuniziert. Und da kann man sicherlich auch ein bisschen mehr dann sagen persönlicher werden und etwas preisgeben. Aber das birgt immer alles große Risiken. Es kann schnell umschlagen. Die Leute lassen sich dann eben, gerade wenn es um diese persönlichen Sachen geht, natürlich von bestimmten Sachen leiten, die dann mit der Wissenschaft gar nichts mehr zu tun haben, ob jemand sympathisch ist, ob jemand verheiratet ist. Aber genau das führt dann letztendlich zu diesem Problem, dass wir von der ganz klaren wissenschaftlichen Expertise in einen Bereich kommen, der eher auch, wie soll ich jetzt salopp sagen, doch ein bisschen mehr Unterhaltung ist als wirklich das rein Wissenschaftliche. Ja? Und da ist die Frage, ob das gut ist in dieser Situation und ob man das dann auch zum Schutz der Kollegen nicht eher vermeiden will.
Es ist halt so eine Art Popkult, ne, die sich dann irgendwie entwickelt. Genau. Und dem folgen dann alle ganz dankbar, weil es irgendwie gibt es mehr Wissen, aber es hat auch irgendwie was mit Unterhaltung zu tun. Und wir alle jetzt auch in der Wissenschaft sind natürlich den Kollegen da sehr dankbar. Jetzt hat die DFG gerade den Herrn Drosten geehrt mit dem Ehrenkommunikatorpreis zum Beispiel.
Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Genau, das zeigt ja auch, dass das aus der Wissenschaftscommunity heraus sehr gewertschätzt wird. Aber man muss halt auch sehr klar sagen, Wissenschaftskommunikation ist jetzt nichts, worin wir trainiert werden. Das kostet wahnsinnig viel Zeit. Und man muss auch sehr klar sagen, man hat nicht immer was davon. Viele Nachteile haben wir schon besprochen. Es wird auch oft von Kollegen nicht sehr freundlich beäugt, wenn man sehr viel in den Medien unterwegs ist. Also das kann sogar Nachteile haben. Und letztendlich verselbstständigen sich manchmal eben auch bestimmte Prozesse in den Medien, weil natürlich so wie Mediennachrichten, Wertfaktoren manchmal eben auch ja manche Geschichten lostreten oder künstliche Kontroversen dann aufbauschen, weil es einfach die bessere Geschichte ist. Und letztendlich ist es vielleicht ja auch eine Kritik an dem, was wir halt wissenschaftlich so essentiell finden. Ja, wir umarmen die Unsicherheit. Das ist, damit haben wir umgehen gelernt. Sie ist da und heute sehen wir es so und morgen gibt es neue Evidenz. Dann revidieren wir das. Und das ist aber eben auch was schwer auszuhalten ist und was nachrichtlich schwer zu verarbeiten ist. Und ich glaube, sobald die eigene Arbeit leidet oder die Psychohygiene, dann muss man da eben auch mal die Reißleine ziehen dürfen. Und wenn man natürlich jetzt zu so einem wichtigen Player geworden ist in einer solchen Krise, dann wird das natürlich auch öffentlich diskutiert, ob man die Reißleine ziehen darf oder nicht. Und dann ist das natürlich für die einzelne Person sehr, sehr schwierig.
Ich habe es nicht erlebt in den letzten Wochen, dass in der Wissenschaftskommunikation, in der Kommunikation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die Öffentlichkeit, Nachdenklichkeit, Abwägen, auch das Zugeben von Unsicherheiten in den Daten zum Beispiel und dementsprechend auch die Veränderung von Schlussfolgerungen über die Zeit, also mithin auch ein Stück weit Authentizität, dass Öffentlichkeit das zu wertzuschätzen gelernt hat. Mhm. Das ist ein positiver Effekt, den man beobachten kann. Natürlich, Wissenschaftskommunikatoren geraten in die übliche Gefahr, der Popstars zu werden. Das ist schon so. Aber ich finde, wenn man genau hinschaut, sind das nochmal Popstars besonderer Prägung. Und ich finde das gar nicht so schlecht. Ich sehe eher, dass die klassischen Mechanismen der Medien, ich meine der Talkshows zum Beispiel, dass die an gewisse Grenzen geraten und dann so ein bisschen klassische Rollen perpetuieren. Das Eindruck habe ich dann schon.
Ich würde gerne nochmal auf die Reißleine zurückkommen, Herr Kleiner. Muss man das Recht haben, die Reißleine zu ziehen? Oder ist es nicht etwas, was Virologen, was Wissenschaftler, der Politik, wenn sie beraten werden will, und der Öffentlichkeit doch schulden? Ich meine, die Öffentlichkeit finanziert all das, was sie an den Universitäten, in den Forschungsinstituten, in der Leibniz-Gemeinschaft, in allen anderen Forschungskooperationen, was sie tun. Und dann hat man doch, wenn man möchte, auch einen Anspruch darauf, beraten zu werden als Politiker oder eben informiert zu werden als Öffentlichkeit.
Also ich finde schon, die Öffentlichkeit, die Gesellschaft hat ein Recht auf mein Wissen als Wissenschaft. Sie hat auch ein Recht auf meine Expertise oder ein Recht darauf, von mir zu hören, wie ich denn manches bewerte, abwäge. Sie hat aber kein Recht darauf, über meine Haare zu diskutieren oder über mein Outfit und über die Frage, ob ich verheiratet bin oder nicht. Da kann man sich hineinbegeben, muss es aber nicht. Also dieses Recht, das würde ich schon, da bin ich sehr bei Herrn Schmidt-Schanassit, das würde ich schon in Frage stellen.
Ist das denn angenehmer für Wissenschaftler, wenn sie zum Beispiel über Podcasts oder über Pressekonferenzen direkt mit einer interessierten Öffentlichkeit kommunizieren, als wenn man eben immer Journalisten dazwischen hat?
Naja, ich denke, beides hat Vor- und Nachteile und Berechtigung. Es kommt ganz entscheidend natürlich auf den Wissenschaftler an, der den Podcast macht, welche Fähigkeiten er hat, das zu vermitteln, was er letztendlich auch vermitteln will und was die Öffentlichkeit dann auch versteht. Insofern ist die Arbeit der Journalisten eine ganz, ganz wichtige, gerade der exzellenten Wissenschaftsjournalisten. Sie hatten es ja auch erwähnt. Das ist eine ganz wichtige, tolle Arbeit. Ich kann das nur unterstützen. Und ohne diese Arbeit wäre vieles nicht möglich, das in den Kontext zu setzen, das zu übersetzen, was die Wissenschaft sagt. Insofern denke ich, beide Möglichkeiten sind gegeben. Es kommt auf den jeweiligen Wissenschaftler an, wie gut er gerade zum Beispiel Podcast-Format oder eben diese direkten Kommunikationsmöglichkeiten nutzen kann. Da sind die Fähigkeiten meilenweit auseinander. Und es ist auf der anderen Seite ganz, ganz wichtig, eben genau diese versierten Journalisten zu haben, Wissenschaftsjournalisten, die das für das breite Publikum übersetzen.
Wenn Ihre Expertise jetzt gestellt wird gegen die eines Ökonomen oder eines Bildungsexperten und der Ökonom sagt, wir müssen jetzt wieder aufmachen, weil uns sonst das Wirtschaftswachstum baden geht. Und der Bildungswissenschaftler sagt, wir müssen unbedingt die Kinder wieder in die Schulen bringen, weil die sonst wirklich total verdummen. Müssen Sie sich mit diesen Positionen nicht auch auseinandersetzen?
Ja, natürlich, aber das geschieht doch. Das ist genau das, was ja in diesen Expertengremien auch stattfindet. Das ist ja auch nicht ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Das ist doch das Entscheidende. Ich kann als Virologe nicht beurteilen, welche Schäden davon ausgehen, wenn Kinder monatelang nicht in den Kindergarten und in die Schule gehen können. Das kann ich nicht. Und auf der anderen Seite weiß dann sozusagen der Erziehungswissenschaftler nicht, welches Risiko von möglichen Übertragungsketten ausgehen könnte. Insofern gehört das zusammen, so wie das jetzt auch, glaube ich, in vielen, vielen Bundesländern gemacht wird, wie sich die Landesregierung dort beraten lassen. Das ist genau das richtige Vorgehen und das kann man nur unterstützen. Und ich würde das gar nicht so konfrontativ sehen, überhaupt gar nicht.
Frau Bitsch, kommt die Öffentlichkeit damit klar?
Ja, also im Moment ist es ja schon wichtig, dass die Maßnahmen noch eingehalten werden. Und wenn wir uns das angucken, auch so Akzeptanz verschiedener Maßnahmen und ob Verhalten stattfindet, hängt erstmal viel vom Vertrauen in die Behörden ab, aber auch von Wissen. Und das sind wesentliche Faktoren, ne? Also wenn die Kakophonie der Experten, wenn man es mal böse sagen will, dazu führt, dass die Leute sich nicht mehr sicher sind, was sie eigentlich tun sollen, dann könnte es kritisch werden. Im Moment ist das noch nicht der Fall. Man muss halt auch sagen, oft finden solche Debatten, wie wir sie jetzt halt in der Öffentlichkeit führen, hier sind neue Ergebnisse und dann werden sie in der Öffentlichkeit diskutiert, finden ja sonst eher erstmal in der Wissenschaft statt, bevor sie publiziert werden und man dann vielleicht irgendwelche Ableitungen für die echte Welt zieht. Und das findet halt alles jetzt in Echtzeit in der Öffentlichkeit statt. Und das kann zu Unsicherheit führen. Aber solange wir, da ist sicherlich die Politik auch mit nochmal im Spiel, solange ganz klar kommuniziert wird, was gemacht werden soll. Und wir sehen, im Wissen ist ein sehr, sehr starker Prädiktor. Und solange die Behörden das Vertrauen haben, was sie im Moment noch haben, sehe ich da jetzt erstmal kein großes Problem.
Wenn man es nicht in Echtzeit kommuniziert, wie zum Beispiel, nehmen wir nochmal die Heinsberg-Studie als Beispiel, wenn man es nicht in Echtzeit kommuniziert und man wartet darauf, dass diese Studie dann validiert und diskutiert wird und im wissenschaftlichen Diskurs dann eben am Ende entweder bestätigt oder widerlegt wird, dann dauert es zu lang und dann hat die Öffentlichkeit aber am Ende das Gefühl, sie wird hinters Licht geführt.
Klar, kann passieren. Es gibt da keinen guten Ausweg. Es ist einfach gerade so, wie es ist. Es ist eine Situation großer wissenschaftlicher Unsicherheit und das haben wir auch schon diskutiert. Das kann uns als Gesellschaft auch sehr gut tun. Vielleicht machen wir da einen großen Sprung, dass wir alle merken, sowas gibt es eben und damit müssen wir leben lernen. Und das entwickelt unser Verständnis von Wissenschaft auch weiter unter Umständen. Also man kann es langfristig auch als Chance sehen.
Der Streit, Herr Schmidt-Schanner, sieht um die Heinsberg-Studie die Frage, wann wird was veröffentlicht, welche Kontrolle brauchen solche Veröffentlichungen, ist also im Kern gut.
Ja, aber Wissenschaft braucht auch einen geschützten Raum mal, um sowas auszudiskutieren. Und wenn sowas sozusagen in der breiten Öffentlichkeit, kann es gar nicht in der Tiefe vermittelt und diskutiert werden. Es geht nicht. Wir haben nicht 80 Millionen Virologen in Deutschland. Insofern ist die Frage, ob das wirklich der richtige Raum ist oder ob man das nicht erstmal sozusagen in einer Fachöffentlichkeit diskutiert und sozusagen da natürlich auch Interessierte hinzuziehen kann. Aber sozusagen in dieser wirklich breiten Öffentlichkeit kann es dann eben nur zu Missverständnissen kommen, zu Fehlinterpretationen. Also das ist ganz problematisch. Aber an sich ist das eine Situation, die wir jetzt als, ich sag mal, Virologen, die uns jedes Jahr damit beschäftigen müssen, mit Intervention, was machen wir, wenn ein Ausbruch passiert? Wir sind sozusagen an solche Situationen eigentlich gewohnt. Wir kennen das, weil uns die Leute im Feld fragen, wir müssen jetzt hier die und die bekämpfen, also die Stechmücken bekämpfen, sonst sterben 100 Leute. Und dann können wir auch nicht sozusagen warten, bis unsere Studie vollständig abgeschlossen ist. Dann müssen wir auch mit vorläufigen Ergebnissen arbeiten, auch wenn die nicht 100% korrekt sind. Das ist aber notwendig, um letztendlich dann auch operativ, und darum ging es ja jetzt, tätig zu werden. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Maßstab. Das ist jetzt kein Vergleich, aber von der Situation her, nicht, dass wir auch unvollständige Ergebnisse haben, mit denen arbeiten müssen, um operativ im Feld etwas umsetzen zu können. Das kenne ich und das kennen auch andere Kollegen. Insofern waren wir jetzt nicht so erstaunt, dass hier eben auch vorläufige Ergebnisse klar als vorläufige Ergebnisse kommuniziert werden.
Herr Kleiner. Ich würde nur Kollegen, Kolleginnen aus einem Leibniz-Institut davon abraten, eine PR-Agentur und eine entsprechende Kampagne zu nutzen. Das ist vielleicht ein bisschen überschießend.
Das kann man nur unterstreichen. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Das habe ich auch so wahrgenommen. Mir ging es jetzt einfach nur wirklich um die Studie und eben die Mitteilung eines Zwischenergebnisses. Das hätte man vollkommen ohne Pressekonferenz und PR-Agentur natürlich auch machen können, als Note an die Landesregierung.
Hintergrund ist der Geschichte, dass die Heinsberg-Studie zusammen mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet präsentiert wurde und dass eine Agentur, die Öffentlichkeitsarbeit berät, involviert war, um die Ergebnisse dann eben auch zu präsentieren. Trotzdem, ich meine, irgendwie muss das doch an die Öffentlichkeit kommen. Sie haben am Anfang beklagt, dass Virologen und dass Wissenschaftler nicht immer Profis sind in der Öffentlichkeitsarbeit, dann ist es doch umso besser, wenn man jemanden dabei hat, der das kann.
Die Frage ist, wie bringt man Information, schnelle Information auch zusammen mit der Reflexion dessen, was man getan hat, Reflexion sowohl im Fachkollegenkreis als auch vielleicht eine gewisse Nachdenklichkeit, die man auch der Öffentlichkeit vermittelt und sagt, wir haben jetzt ganz schnell eine Studie gemacht, die hat die und die Ergebnisse gezeitigt, die müsst ihr aber unter den und den Randbedingungen doch mit diesen oder jenen Vorbehalten sehen. Wir wollen sie schon mal kommunizieren, aber wir müssen noch gehörig weiterarbeiten, wir müssen mit unseren Kollegen diskutieren, die Methodik, die Ergebnisse, das lässt sich doch alles vermitteln und ich finde auch, wir müssen der Öffentlichkeit und wir können der Öffentlichkeit mittlerweile eine so differenzierte Information zumuten.
Schön, dass Sie mittlerweile sagen.
Naja, ich glaube schon, dass das ist auch eine Frage ist, wie Öffentlichkeit in einer solchen Krise Informationen aufnimmt, Zusammenhänge versteht, Methodiken versteht. Das ist doch ganz, ganz erstaunlich, wie mittlerweile Öffentlichkeit weiß, was ein exponentielles Wachstum gegenüber einem linearen ist.
So eine Art Pandemie als Volkshochschule der Nationen. Gucken wir doch zum Schluss nochmal auf die Frage, wie verändert sich ein politisches System, wenn auf einmal Wissenschaft eine andere und eine gewichtigere Rolle bekommt, wenn Wissenschaftler als Berater gefragt sind und eingeladen werden mit ihrer Expertise, also nicht mit ihrer Funktion immer, sondern mit ihrer Expertise. Ist denn Deutschland auf dem Weg zu so etwas, was Politologen eine deliberative Demokratie nennen? Also eine Demokratie, die nicht nur ihre Entscheidungsfindung in Wahlen und in Parlamenten organisiert, sondern eben auch durch eine breite Befragung der Öffentlichkeit, das machen Sie, Frau Beetsch, oder eben durch Expertenwissen, das in die Politik einfließt?
Das ist schwierig, so ein bisschen so eine Glaskugelfrage. Natürlich wünsche ich mir viel Wissenschaft in der Politik, aber nicht immer übersehen eben alle Wissenschaftler auch alle Randbedingungen. Deswegen ist es, glaube ich, die Partnerschaft auf jeden Fall gut, eine beratende Funktion, auch eine feste Funktion. Ich meine, wir haben noch andere Themen wie, sagen wir mal, Klimawandel, wo kurz bevor Corona kam, doch irgendwie arg, hatte ich das Gefühl, die Wissenschaft mit der Politik gestritten hat, auch um Gehör gestritten hat. Und ich denke, das wird sich sehr zeigen, ob sich das weiter fortsetzt. Und an der Stelle kann ich mir das zumindest erstmal nur wünschen.
Herr Schmidt-Chanasit.
Ja, das kann ich eigentlich nur unterstreichen, was Frau Beetsch gesagt hat. Also man hofft es, aber ich denke nicht, dass es dazu kommen wird. Es wird eigentlich der Zustand wie vor der Pandemie sein. Wissenschaft hat ja auch schon davor sozusagen beraten. Sie wurde gehört oder sie wurde eben nicht gehört. Und genauso wird es danach jetzt auch sein. Also ich kann nicht in die Glaskugel gucken, aber ich gehe jetzt davon aus, dass wir jetzt nur aufgrund dieser Pandemie da keine gravierenden Änderungen sehen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Weil die Politik nur immer das hört, was sie hören will, Herr Kleiner?
Ich bin da optimistischer. Ich würde das auch als langfristige Entwicklung sehen. Frau Beetsch hat gerade schon den Klimawandel angesprochen, verschiedene andere große, komplexe Entwicklungen, die wir in dieser Welt sehen, wo ich denke, dass die Komplexität dieser Probleme eine immer informiertere Gesellschaft benötigen, um mit diesen Problemen fertig zu werden. Und da spielt Wissenschaft und Technologie eine besondere Rolle. Im Übrigen auch die Rolle, dass sie solche Probleme erst möglich gemacht hat. Um das mal vielleicht so etwas provokant zu sagen. Also das Anthropozän ist ja erst durch Wissenschaft und Technologie möglich gemacht worden. Und wir müssen uns zukünftig, glaube ich, immer fragen, sind wir Teil des Problems oder sind wir Teil der Lösung in dem, was wir tun? Ich glaube auf jeden Fall, dass wir eine immer informiertere Gesellschaft brauchen und sie auch haben. Das strahlt von der Wissenschaft über die Medien, die Öffentlichkeit bis in die Politik hinein. Ich bin da optimistischer.
Ja, ich bedanke mich sehr. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Danke. Gerne schön.
Wir haben jetzt täglich über Corona gesprochen und gemerkt, wie sehr die Pandemie die Zukunft verändert. Deshalb verändern wir jetzt auch diesen Podcast und fragen, wie wird unser Leben mit Corona?
Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.